Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Eckpunkte der ehrgeizigen Klimastrategie der EU-Kommission werden uns zu Beginn der Sendung beschäftigen. Außerdem berichten wir in Umwelt und Verbraucher von der Abschaltung des Atomreaktors am Wannsee. Es geht auch um die lückenhaften Lebensmittelkontrollen und zum Schluss der Sendung im Verbrauchertipp um irreführende Lebensmittelkennzeichnungen. Mit welchen Maßnahmen die neue EU-Kommission von Präsidentin von der Leyen das selbstgesteckte Ziel einer klimaneutralen EU bis 2050 erreichen will, das wird heute in Brüssel bekannt gegeben. Erst stellt die EU-Kommission und danach das EU-Parlament die Eckpunkte des sogenannten Green Deal vor. Das ist leider nach unserer Sendezeit, doch einige Vorschläge sind schon jetzt bekannt und mein Kollege Paul Vorreiter verfolgt dieses ehrgeizige Klimaprojekt der EU für uns. Herr Vorreiter, wie wird denn die Klimaneutralität überhaupt definiert und gilt die für alle EU-Länder bis 2050 gleichermaßen, oder gibt es da auch so ein Europa der zwei Geschwindigkeiten?
Zumindest bislang ist das so, könnte man das so sehen. Klimaneutralität landläufig meint man damit, dass nicht mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen wird, als durch CO2-Speicher, Moore, Wälder oder Ozeane ausgeglichen werden kann. Also unter dem Strich keine zusätzlichen Treibhausgase in die Luft gestoßen werden. Das ist auch das zentrale Ziel dieses europäischen grünen Deals. Aber Sie haben es schon gerade angedeutet, es gibt Widerstand von einigen Staaten, Polen, Ungarn und Tschechien. Die haben sich bislang geweigert, dieses Ziel der Klimaneutralität anzuerkennen. Die haben immer argumentiert, ihnen würde der Energiewandel zu schnell gehen. Sie hielten an ihren fossilen Energieträgern fest. Und das wird jetzt eigentlich auch eine der ersten Aufgaben sein für die EU-Kommission, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Schon morgen und übermorgen dürfte das auch ein Thema sein beim EU-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs, die kommen hier in Brüssel zusammen. Und es ist gut möglich, dass sich diese Länder ihr Ja zur Klimaneutralität teuer bezahlen lassen, was aber auch wiederum schwierig werden könnte, was Widerstand auslösen könnte bei den anderen Staaten. Denn wie wir wissen, die streiten sich ja gerade erst um die Zusammensetzung des neuen EU-Haushalts 21 bis 27.
Ist denn schon bekannt, mit welchen Maßnahmen dieser Green Deal ausgestattet wird?
Na, zunächst muss man erstmal wissen, dass dieser Deal selbst, wenn man so will, heute nur skizziert wird. Dieser grüne Deal ist im Prinzip sowas wie die Summe von ganz vielen Revisionen von bestehenden Gesetzen oder Maßnahmen, mit denen man nachjustieren will, um sich konform zu verhalten zum Pariser Klimaabkommen. Das heißt, das, was wir heute bekommen, ist nur ein Fahrplan für die kommenden Jahre. Die konkreten Maßnahmen werden dann erst auf den Tisch kommen. Aber es wird eine Mischung aus mehreren Instrumenten sein. Zum einen wird es darum gehen, den Emissionszertifikat Zertifikate handelt auszuweiten, erstmals auch auf den Seeverkehr. Beim Flugverkehr, bei dem es bislang auch kostenlose Zertifikate gab, da soll es weniger Ausnahmen geben. Und auch der Bausektor und der Straßenverkehr soll mittelfristig mit einbezogen werden. Was den Bau angeht, soll auch deutlich in die Renovierung von Häusern investiert werden. Und das ist auch die letzte Säule dieses Deals, eben die Investitionen, die sollen locker gemacht werden in klimafreundliche Innovationen. Und da wird die Europäische Investitionsbank in Luxemburg eine tragende Rolle spielen.
Das klingt alles relativ kostspielig.
Ja, das ist es auch. Und was die Zahlen angeht, da muss man sagen, die variieren immer so ein bisschen, je nachdem, welche Quellen man da zusammenrechnet. Also was die Investitionen angeht, hatte EU-Vizekommissionspräsident Timmermans, der für den Deal zuständig ist, von mehreren 100 Milliarden Euro gesprochen in den politischen Leitlinien von Ursula von der Leyen. Da heißt es 1 Billion Euro in 10 Jahren. Das ist aber jetzt nicht nur Geld aus dem EU-Haushalt, das betrifft auch die Mitgliedsländer und eben auch private Investoren, auf die Europäische Investitionsbank zugehen soll. Und dann gibt es noch eine Zahl, die den Übergangsfonds angeht. Das ist ein Fonds, mit dem rückständige Regionen, die noch auf Braunkohle setzen, denen damit geholfen werden soll beim Strukturwandel. Da hört man, dass eine Zahl von über 30 Milliarden Euro im Gespräch ist. Aber man hört ebenso, dass Wege geschaffen werden könnten zu einer weiteren Kofinanzierung. Das heißt, da könnten noch andere Töpfe angezapft werden, nationale Töpfe oder Kohäsionsmittel. Das heißt, die Zahlen variieren.
Timmermans sprach, ich zitiere, von einem massiven Programm zur Wiederaufforstung. Weiß man da schon Details?
Nein, das wissen wir noch nicht. Aber was schon jetzt bekannt ist, ist, dass dieses Wiederaufforstungsprogramm in einem Bündel mit anderen Maßnahmen im kommenden Jahr kommen soll. Also zusammen mit einer Artenschutzstrategie ist zu hören und auch Maßnahmen, die die Ursachen des Verlustes der Artenvielfalt bekämpfen. Aber ja, wie schon anfangs erwähnt, diese konkreten Programme werden heute noch nicht präsentiert. Die werden dann erst im Laufe der Zeit folgen.
Ist denn klar, welche konkreten Hürden zu nehmen sind?
Na, wie das so üblich ist bei der EU-Rechtsetzung, reden ja Parlament und Mitgliedsländer mit. Und da könnte es zum Beispiel Probleme geben, wo Einstimmigkeit erforderlich ist, also in Steuersachen etwa. Das würde zum Beispiel die Idee einer möglichen CO2-Grenzsteuer betreffen, die ja Umweltdumping im internationalen Handel verhindern soll. Aber das dringendste Problem ist meiner Meinung nach, wenn das Hauptziel der Klimaneutralität 2050 in Frage gestellt wird, so wie jetzt gerade, dann ist ja einer der Hauptpfeiler dieses Deals in Frage gestellt.
Der Green Deal wird heute etwas detaillierter in Brüssel vorgestellt. Paul Vorreiter vorab, vielen Dank dafür. Mit der Uranspaltung in der Hauptstadt ist's ab heute vorbei. Wobei die wenigsten wahrscheinlich wissen, dass am Wannsee ein Forschungsreaktor steht. 1973 wurde der BER-2 in Betrieb genommen. Nicht für die Stromversorgung, sondern allein zu wissenschaftlichen Zwecken. Heute, viele Terroranschläge und Flugzeugabstürze später, wird dieser Reaktor mitten im Ballungsgebiet abgeschaltet. Allerdings bleiben die Brennelemente noch eine Ewigkeit hochradioaktiv. Daniela Siebert berichtet.
Er liegt im äußersten Südwesten der Stadt, kurz vor der Landesgrenze, näher an Potsdam als am Roten Rathaus, der Forschungsreaktor des Helmholtz-Zentrums Berlin. Die Anwohner verbinden höchst unterschiedliche Gefühle mit ihm. Die einen sind gelassen, der Reaktor ist ihnen so egal wie seine Abschaltung.
Wir sind vor 5 Jahren hier nach Wannsee gezogen und wussten, dass der Reaktor da ist. Ich habe da völliges Vertrauen, wenn sowas hier in so einem Ballungsraum betrieben wird, dass das auch sicher ist.
Also ich denke auch, dass es sicher ist. Viel fragwürdiger finde ich, es wird zwar abgeschaltet, aber der radioaktive medizinische Müll wird ja da trotzdem gelagert.
Andere Anwohner sehen in dem kleinen Reaktor um die Ecke ein unkalkulierbares Risiko. Sie freuen sich über die Abschaltung heute Nachmittag.
Ja, ich finde das prima. Ist ja ein gewisses Risiko, dieser Reaktor. Zwar nicht groß, aber dennoch ist es gut, dass er wegkommt.
Für unsere Gesundheit ist es schon besser, wenn der hier wegkommt. Ich habe also Tschernobyl noch sehr im Kopf und ich habe Terrorismus im Kopf. Und so gesehen ist es also nicht ungefährlich, ne?
Seit 46 Jahren spaltet der kleine Reaktor in ihrer Nachbarschaft inzwischen Uran. Zu wissenschaftlichen Zwecken. Denn BER-2, so der offizielle Name, wird für Materialuntersuchungen eingesetzt. Dank der Neutronen, die die 10-Megawatt-Anlage produziert, lassen sich Strukturen sichtbar machen, ohne dass die Untersuchungsobjekte geöffnet werden müssten. Ähnlich wie beim Röntgenverfahren. Genutzt werde das etwa für die Untersuchung von Batterien, Solarzellen, einem Dinosaurierschädel oder auch Kunstwerken, erklärt Ina Helms, die Pressesprecherin des Helmholtz-Zentrums. Insgesamt resümiert sie die Lebensbilanz des Reaktors so.
Der BER-2 in Berlin, der hat wahnsinnig zuverlässig gearbeitet. Es gab ungefähr 150 Publikationen pro Jahr, die am Reaktor angefertigt wurden. Der Nachteil sind die Kosten. Es ist nicht billig, so ein Gerät zu betreiben. Es gibt keine nennenswerten Störfälle. Es gab in der gesamten Betriebszeit nur meldepflichtige Ereignisse auf der internationalen Skala von 0.
Dass der Reaktor jetzt abgeschaltet werde, habe finanzielle Gründe, so Helms. Die anstehenden Investitionen für einen zeitgemäßen Betrieb seien zu groß. Die kleine Bürgerinitiative Atomreaktor Wannsee dicht machen fordert schon seit Jahren die Abschaltung des Reaktors. Entsprechend reagiert jetzt Delfine Scheel, eine der Mitstreiterinnen.
Er wird um 14 Uhr geschlossen und wir feiern um 18 Uhr im Kellermanns in Potsdam und sind sehr glücklich und auch ehrlich gesagt sehr erschöpft.
Der Reaktor sei nicht mehr sicher gewesen, sagt sie. Die Angst vor Unfällen und der Freisetzung radioaktiven Materials sei stetig gewachsen. Delfine Scheel beruft sich auf diverse Quellen, auch eigene Recherchen der Bürgerinitiative zum Reaktor.
Er hatte seit 1972 mehrere Störfälle, 8 bis 10 Stück. Das waren interne Störfälle, die das Helmholtz-Zentrum nicht veröffentlicht hat.
Auch radioaktive Emissionen und Verbindungen zum US-amerikanischen Atomwaffenlabor Los Alamos wirft sie den Betreibern des Reaktors vor. Solche Anschuldigungen entkräftet Ina Helms weitgehend.
Militärforschung gab es da nie. Wir haben den Hochfeldmagneten, der wurde vom Hochfeldmagnetlabor in Tallahassee gebaut. Und Tallahassee hat Verbindungen zu Los Alamos. Aber das wäre genauso, wenn Sie sagen, Siemens macht das und macht jenes.
Gewisse Emissionen räumt sie jedoch ein.
Bei so einer Anlage kann man nie sagen, die Emission ist null. Was an radioaktivem Inventar dort rausgegangen ist, lag immer weit, weit unter der natürlichen Radioaktivität, die überall auf der Welt existiert.
Jod- und Argon-Isotope gehörten zu den Emissionen der Anlage, außerdem Tritium, das aber unterhalb der Messbarkeit. Die heutige Abschaltung des Reaktors wird ein Meilenstein auf einem längeren Weg. Die Brennelemente werden noch etwa 3 Jahre vor Ort im Abklingbecken bleiben. Der Rückbau wird viele Jahre dauern und schätzungsweise 240 Millionen Euro kosten, vorwiegend vom Bund finanziert. Kleines Kuriosum zum Schluss. Der Vorgängerreaktor BER1 aus dem Jahr 1958 steht noch immer. Eingehaust neben dem BER2. Bis heute hätten sich das Land Berlin und der Bund nicht auf eine Finanzierung des Rückbaus einigen können, erklärt Ina Helms. Trotz der Abschaltung heute bleibt eine kleine Ecke Berlins, also auch noch in Zukunft, lange strahlend.
Um 14 Uhr soll es soweit sein, Daniela Sieber berichtete. Nach vielen Lebensmittelskandalen, krebserregendem Dioxin in Eiern oder verdorbenen Wurstwaren wurde der Ruf nach einer engmaschigeren Überwachung immer lauter. Doch geändert hat sich wohl nichts, beziehungsweise es ist auch noch schlimmer geworden. Denn rund jede dritte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle in Restaurants, Imbissen oder bei Lebensmittelherstellern fällt aus. Das ergibt eine aktuelle Erhebung der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Was das in der Praxis bedeutet, das schildert Christiane Havranek.
Jetzt machen wir noch Kontrolle zum Betrieb, der letzte Woche auffällig war. Vernachlässigte Reinigungsarbeiten und auch verdorbene Lebensmittel.
Lebensmittelkontrolleur Michael Förtsch ist unterwegs zu einem Asia-Imbiss im oberbayerischen Landkreis Traunstein. Der Betrieb ist einer von 5, die er an diesem Tag kontrolliert. In der Küche ist es eng, der Boden mit schwarzem Dreck überzogen, eine Zigarettenschachtel liegt auf der Arbeitsfläche, die Regale sind vollgestopft mit Klamotten. Förtsch leuchtet mit einer Taschenlampe auf den Boden und riecht an einem Behälter mit Fleischstücken.
Das ist einfach furchtbar, gell? Und da hinten bei dem Regal, die ganzen Lappen, Lumpen und das ganze Zeug, das muss alles raus aus der Küche. Das wird fertig, das wird schmutzig und muss man sauber halten. Da unten, die dreckigen, da schauen die Leute rein, die sehen auch das genauso raus.
Beim letzten Besuch hatten die Kontrolleure verdorbenes Geschnetzeltes entdeckt. Auch jetzt ist der Lebensmittelkontrolleur nicht zufrieden. Voraussichtlich wird er ein Bußgeld um die 1.000 Euro verhängen. Es sei extrem wichtig, in den Betrieben regelmäßig Präsenz zu zeigen, um die Verbraucher zu schützen, sagt Förtsch. Doch im Landkreis Traunstein sind gerade mal 5 Lebensmittelüberwachungsbeamte zuständig für rund 3.500 Betriebe. Von den vorgeschriebenen routinemäßigen Kontrollen haben sie im vergangenen Jahr rund ein Drittel nicht geschafft. Für Michael Förtsch, der auch im Bayerischen Landesverband der Lebensmittelkontrolleure aktiv ist, ein unhaltbarer Zustand.
Das ist mit dem derzeitigen Personalstand, den wir in Bayern haben, nicht zu schaffen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich meine, das haben wir als Verband auch schon bei den verschiedensten Stellen angebracht, bei der Politik. Aber es passiert nicht wirklich was. Und ich werde mich auch hüten davor, jetzt Kontrollen schneller durchzuführen, nur damit ich auf meine Zahlen komme.
Dieses Problem hat nicht nur der Landkreis Traunstein. Es besteht bundesweit. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat eine Umfrage unter den knapp 400 zuständigen Behörden gemacht. Sie liegt BR Recherche und der Zeitung Welt vor. Das Ergebnis: 2018 sind in Deutschland etwa 250.000 vorgeschriebene Kontrollen der Lebensmittelüberwachung ausgefallen. Das ist etwa jede dritte. Martin Rücker von Foodwatch.
Ich halte die Ergebnisse wirklich für einen handfesten politischen Skandal, denn nicht die Kontrolleurinnen und Kontrolleure, die jeden Tag in den Betrieben sind, machen hier ihren Job nicht, sondern die politisch Verantwortlichen machen ihren Job nicht. Sie haben in allen Bundesländern nicht genügend Personal bereitgestellt.
Der Personalmangel könne letztendlich auch Verbraucher gefährden. 3 Menschen sind an keimbelasteter Wurst der Firma Wilke gestorben. Die Foodwatch-Auswertung zeigt, in dem hessischen Landkreis, in dem die Firma ihren Sitz hatte, gab es 2018 gerade mal 3 Stellen für Kontrolleure, für fast 3.000 Betriebe im Landkreis. Zuständig für das Personal in den Behörden zur Lebensmittelüberwachung sind die Bundesländer. Darauf verweist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auf Anfrage des BR. Das Ministerium erklärt, es habe an die Länder appelliert, für eine angemessene Personalausstattung zu sorgen. Das wäre für Kontrolleure wie Michael Förtsch essentiell. Er betont, zwar seien unsere Lebensmittel meist sicher, doch es gebe eben auch Unternehmen, die tricksen, täuschen und betrügen.
Es geht im Kleinen los, beim kleinen Wirt, der unseren billigen Schinken als Parmaschinken verkauft, dass konventionelle Lebensmittel als Bio-Lebensmittel verkauft werden. Und das wäre nur mit mehr Personal zu schultern.
Über die Lücken bei der Lebensmittelüberwachung berichtete Christiane Havranek. Und jetzt noch eine schnelle Meldung. Der Bund will Pauschalurlauber des insolventen Reiseunternehmens Thomas Cook unterstützen, damit sie nicht auf einem Teil ihrer Kosten sitzen bleiben. Schäden, die nicht von anderer Seite ausgeglichen werden, wird der Bund ersetzen. Das teilte die Bundesregierung heute Morgen in Berlin mit.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Ich bin Viola Wohlgemuth von Greenpeace und ich bin bei uns Chemie-Campaignerin mit dem Schwerpunkt auf Konsum. Was man gar nicht so sieht, hinter jedem Kleidungsstück stecken enormen Mengen Wasser, 2700 Liter alleine für die Herstellung eines T-Shirts. Und dieses Wasser wird natürlich nicht einfach nur genutzt, sondern das wird mit Chemikalien in Verbindung gebracht, die oft dort drin bleiben. Und ich habe jetzt gerade ein blaues Longshirt an, also ein Wollshirt, weil jetzt wird es ja langsam ein bisschen kühl hier in Hamburg. Und das habe ich wirklich auch ganz neu eingetauscht. Wir hatten nämlich eine Kleidertauschparty und das finde ich jetzt ganz schick und kann es halt heute einfach mal tragen. Wir sind bereit, unsere Autos zu teilen. Wir teilen unsere Musik, unsere Videos. Wir teilen eigentlich alles. Und genau das muss bei Kleidern auch gang und gäbe werden. Bei Mietmodellen gibt es die Möglichkeit, das mittlerweile professionell übers Internet zu tun. Das heißt, es gibt zum Beispiel Babykleidung. Die kann ich dann exakt auf den Tag genau leihen und dann schicke ich sie zurück. Sie wird gewaschen und danach geht sie wieder in den Kreislauf. Aber natürlich halt auch für die Abendgarderobe, wo ich sowieso jedes Mal noch gerne mit einem anderen Kleid auftauchen möchte. Es gibt diese ganzen Alternativen, die es uns ermöglichen, uns jeden Tag neu einzukleiden, ohne ein neues Kleidungsstück dafür herstellen zu müssen.
Axel Schröder stellte diese Klimaidee vor. Bevor wir uns den Zusatzstoffen in essbaren Lebensmitteln widmen, werfen wir einen Blick in Tube und Tiegel. Wer wirklich wissen will, was er sich ins Gesicht oder in die Haare schmiert, der ist gut beraten, seine Kosmetik selbst herzustellen. Morgen hören Sie dazu das Journal am Vormittag ab 10.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und wir senden vorab schon mal den Selbstversuch meiner Kollegin Silke Hane.
Bevor ich anfange, muss ich erstmal mein Instrumentarium desinfizieren. Das besteht aus einem Töpfchen fürs Wasserbad, einem Schneebesen und ja, so kleinen Schraubgläsern, die ich hier schon mal bereitgestellt habe, in die die Deo-Creme dann nachher reinkommen soll. So, das alles werde ich jetzt erstmal mit kochendem Wasser abspülen. Heiß abgewaschen sind die Sachen jetzt. Zur absoluten Sicherheit werde ich meine Tiegel und Gläschen jetzt noch mit Alkohol desinfizieren. Und zwar mit 70%igem Isopropylalkohol. Den habe ich in der Apotheke besorgt. Der ist extra zur Desinfektion von Flächen. Jetzt ist alles desinfiziert und jetzt kann es auch schon losgehen. Als erstes setze ich jetzt ein Wasserbad auf, also größerer Tropf mit Wasser. Und da kommt dann der kleine Topf rein, damit ich da drin die öligen Zutaten schon mal schonend aufwärmen kann. Da kommen jetzt rein 4 Teelöffel Kokosöl. Das Kokosöl, das ist desodoriert, das heißt, das riecht nicht nach Kokos. Dazu kommen dann jetzt nochmal 2 Teelöffel Shea-Butter. Und dann kommen noch 3 Löffel Kakaobutter dazu. Die Kakaobutter, die ist in so Pellets, hier in so kleinen Pastillen sozusagen. Wird, hat mir die Verkäuferin gesagt, relativ schnell ranzig. Das heißt, wenn es nur für eine Anwendung reicht, ist das nicht schlimm. Es gibt jetzt so eine gelbe Flüssigkeit hier und riecht tatsächlich so ein bisschen nach Kakao, nach Fett. Als nächstes bereite ich das Natron vor. Da habe ich hier so Backnatron. Das Natron ist eine Art, ja, Haushaltswundermittel, das kennen bestimmt viele von Ihnen. Damit kann man zum Beispiel auch Reinigungsmittel herstellen. Und in der Lebensmittelbranche wird es vor allem für Backpulver benutzt. Chemisch korrekt heißt es eigentlich Natriumhydrogencarbonat. Natron ist aber der handelsübliche Name und das kommt ins Deo, weil es Gerüche neutralisiert. Also dieses Pülverchen, das kommt jetzt gleich rein in unser Ölgemisch und wird dann kräftig gerührt. So, das Ganze ist jetzt immer noch relativ flüssig, hat auch immer noch so eine gelbliche Farbe. Und was da jetzt noch reinkommt für den frischen Duft und auch ein bisschen zur Desinfektion und Konservierung, das ist Teebaumöl und zwar 10 Tropfen. Das habe ich auch in der Apotheke gekauft, in so einem Fläschchen. So, jetzt habe ich hier meine 3 kleinen Schraubgläser. Habe ich jetzt nicht alle voll gemacht. Und das kommt jetzt zum Abkühlen in den Kühlschrank. Ich bin gespannt.
Schönheit in Eigenregie, Kosmetik selber machen. Mehr dazu morgen ab 10.10 Uhr im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sogenannte Clean Labels versprechen Lebensmittel ohne Konservierungsmittel oder Geschmacksverstärker. Viele Kunden glauben, mit dem Griff zu solchen Produkten naturbelassene Nahrungsmittel zu kaufen. Doch dem ist nicht so. Der Verbrauchertipp von Claudia Romitsch.
Rund 330 Zusatzstoffe für Lebensmittel sind in der Europäischen Union zugelassen. Hersteller müssen diese durch E-Nummern gekennzeichneten Stoffe im Zutatenverzeichnis angeben. Gerne wird mit sogenannten Clean Labels, also dem Verzicht auf Zusatzstoffe, geworben. Doch das entpuppt sich manchmal als Etikettenschwindel. Die Verbraucherzentralen fanden beim Test von 200 Produkten zum Beispiel heraus,
dass ungefähr 40% der Produkte, die mit dem Clean Label ohne Geschmacksverstärker auf der Vorderseite warben, trotzdem Ersatzstoffe eingesetzt haben, die rechtlich gesehen zwar keine Zusatzstoffe sind, aber trotzdem eine ähnliche Wirkung ausüben können im Produkt,
sagt Nora Dittrich von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wenn mit dem Clean Label ohne Geschmacksverstärker geworben wird, enthält das Produkt zwar in der Regel wirklich keinen entsprechenden Zusatzstoff. Die Verbraucherzentralen stellten aber fest,
dass zum Beispiel Hefeextrakt oder Gewürzextrakt eingesetzt wurde, die ebenso eine geschmacksverstärkende Wirkung im Produkt entfalten können.
Oft stammen diese Ersatzstoffe auch aus dem Labor, sowie die bei Verbrauchern unbeliebten E-Nummern. Selbst die natürlich klingende Zutat Tomatenpulver kann chemisch so verändert sein, dass sie als Geschmacksverstärker wirkt. Tomaten enthalten nämlich von Natur aus den geschmacksverstärkenden Stoff Glutamat. Im Labor ist es möglich, den aus der Frucht zu isolieren.
Und dann hat man nur die geschmacksverstärkende Wirkung, ohne einen Tomateneindruck zu haben. Das ist dann wieder so ein Clean-Label-Produkt, was als Tomatenpulver deklariert wird. Da können Sie dann nicht mehr sicher sein, was damit verbunden ist.
Erklärt Christian Niemeyer vom Zusatzstoffmuseum in Hamburg.
Es ist natürlich der Bereich der Täuschung, wenn die Verbraucher denken, sie kaufen für einen eventuell höheren Preis ein besseres Produkt, wo letztendlich nur eine neue Technologie oder ein anderer Stoff eingesetzt wird.
Ähnlich ist es auch bei Produkten mit der Aufschrift ohne künstliche Aromen. Diese Lebensmittel können stattdessen sogenannte natürliche Aromen enthalten. Anders als viele Verbraucher glauben, werden die jedoch meist nicht aus Früchten oder Gewürzen gewonnen. Vielmehr entstehen sie in der Regel im Labor. Zum Beispiel mit Hilfe von Mikroorganismen wie Schimmelpilzen oder Bakterien, sowie aus Zuckerrüben oder Holzspänen. Und auch Produkte, die damit werben, frei von künstlichen Farbstoffen zu sein, verdanken ihre Farbe oft Hilfsstoffen. Zum Beispiel
Karottenextrakt, Karamellzuckersirup, rote Beete, Kurkuma, Paprika oder schwarze Karotte, die das Produkt einfärben.
Beim Label frei von Konservierungsstoffen sollten Verbraucher ebenso genau hinschauen. Manchmal werden Konservierungsmittel nämlich einfach durch andere Zusatzstoffe wie Säuerungsmittel oder Antioxidantien ersetzt. Das sind dann rechtlich gesehen keine Konservierungsstoffe, aber sie verlängern ebenfalls die Haltbarkeit. Der Tipp der Verbraucherzentrale lautet deshalb: immer das Zutatenverzeichnis auf der Rückseite der Verpackung lesen.
Das sollte man auf jeden Fall machen, anstatt sich von der Werbung auf der Vorderseite blenden zu lassen.
Denn dort müssen alle Zusatzstoffe aufgeführt sein. Außerdem lässt sich dort auch ablesen, welche anderen Zutaten oder Hilfsstoffe verwendet wurden.
Sie hörten den Verbrauchertipp von Claudia Romitsch. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag und meinem Kollegen Dirk Müller. Dort geht es auch um Verkehrsminister Scheuer, der sich im Verteidigungsmodus befindet. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.